Herzlich willkommen zu Die Gesellschafter, der Podcast von diegesellschafter.de, ein Projekt der Aktion Mensch. Mein Name ist Tim Pritlaff und hier ist eine weitere Ausgabe in dieser Serie, wo es um Organisationen und ihre Hintergründe, Personen und ihre Motivation, sich gesellschaftlich zu engagieren, geht. Das Thema heute ist das freiwillige soziale Jahr und ich freue mich, begrüßen zu können Hartmut Brombach. Schönen guten Tag.
Guten Tag.
Sie, Herr Brombach, sind ja in zweierlei Art und Weise mit diesem Thema verbunden. Einerseits sind Sie engagiert im Internationalen Bund und andererseits sind Sie im Arbeitskreis für das freiwillige soziale Jahr verbunden. Darauf werden wir gleich noch eingehen. Vielleicht können Sie kurz was zum Internationalen Bund sagen und wie der in dem Bereich aufgestellt ist.
Also im Internationalen Bund bin ich beschäftigt. Der Internationale Bund ist ein bundesweit tätiger Träger der Jugend-, Sozial- und Bildungsarbeit mit über 12.000 Mitarbeitern und tätig an über 300 Standorten in der Bundesrepublik Deutschland.
12.000 Mitarbeiter?
Ja.
Nur in Deutschland?
Im Wesentlichen nur in Deutschland. Es gibt auch auswärtige, ausländische Gesellschaften, die zum Internationalen Bund gehören, in Polen, in der Türkei, in China, als die Länder, die mir im Moment einfallen und die wohl die wichtigsten sind.
Was macht den Bund dann so international, wenn er im Wesentlichen in Deutschland engagiert ist?
Der Internationale Bund hat seinen Namen vor allen Dingen aus seiner Geschichte abgeleitet. Und zwar wurde er 1949 gegründet, vor allen Dingen als Reaktion auf die vorherige etwas überstrapazierte nationale Orientierung in Deutschland. Man wollte auch durch den Namen bekunden, dass man weg wollte von dieser einseitigen nationalistischen Orientierung.
Das heißt, der Internationale Bund ist, kann man sagen, vor allem deutschlandweit engagiert und bietet selber Möglichkeiten an, sich zu engagieren. Das erstreckt sich jetzt sicherlich nicht nur auf die Möglichkeit, freiwilliges soziales Jahr durchzuführen.
Nein, im Gegenteil. Das freiwillige soziale Jahr ist eher ein kleiner Arbeitsbereich innerhalb des Internationalen Bundes. Der Schwerpunkt liegt auf dem Bereich der beruflichen Bildung, aber auch in allen anderen Bereichen der sozialen Arbeit sind wir tätig, im Bereich der Behindertenhilfe, im Bereich der Arbeit mit alten Menschen, mit kranken Menschen, mit Wohnungslosen, mit Kindern und Jugendlichen vor allen Dingen auch. Außerhalb des Bereichs der beruflichen Bildung, also klassische Kinder- und Jugendhilfe.
Sie sind jetzt Sprecher im Arbeitskreis Freiwilliges Soziales Jahr, kurz Pro-FSJ.
Ja, das ist die Adresse,
Webseite, genau.
Die Adresse der Webseite, ja.
Woraus setzt sich dieser Arbeitskreis zusammen und warum ist der gegründet worden? Von wem?
Der Bundesarbeitskreis FSJ, abgekürzt BAK-FSJ, setzt sich zusammen aus den bundesweit tätigen Trägern im Bereich des FSJ. Das sind die großen Wohlfahrtsverbände und der Internationale Bund und die Deutsche Sportjugend und die Bundesvereinigung Kulturelle Jugendbildung. Das sind die großen Träger, die zurzeit diesen Bundesarbeitskreis bilden. Die Aufgabe des Bundesarbeitskreises besteht im Wesentlichen in der politischen Interessenvertretung des FSJ gegenüber der Öffentlichkeit und gegenüber den Bundesbehörden. Das ist vor allen Dingen das Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend.
Das heißt, Sie sind sozusagen in direkten Kontakt mit der Politik, sich quasi für die Sache des FSJ einzusetzen.
Ja, genau.
Macht das dann so auch im Wesentlichen die Tätigkeit aus?
Das ist ein ganz großer Teil der Tätigkeit. Wir beschäftigen uns natürlich auch mit beispielsweise Qualitätsmanagement. Wir wollen bestimmte Standards auch untereinander verabreden und einhalten. Aber ansonsten ist ein wesentlicher Teil der Tätigkeit eben die politische Arbeit und die Öffentlichkeitsarbeit.
Okay, also sowohl jetzt an die Öffentlichkeit, sowohl an die Politik, aber eben auch nach innen, um sich einfach über bestimmte Maßnahmen auch zu einigen und da mit einer Stimme zu sprechen.
Genau.
Im Idealfall, denke ich.
Im Idealfall, ja.
Wo es da sicherlich auch nochmal Unterschiede gibt. Ja, worüber reden wir? Wir reden über das freiwillige soziale Jahr und ich denke, Sie werden auch unterschreiben können, das ist etwas, was in der Gesellschaft keinen besonderen Bekanntheitsgrad aufweist. Das ist zumindest jetzt meine subjektive Sicht. Ich weiß nicht, wie Sie das so erfahren. Ist das so?
Das ist leider, muss ich natürlich hinzufügen, richtig. Obwohl wir daran arbeiten, dass es bekannter wird. Es sind gegenwärtig wiederum leider nur 3-5% eines Altersjahrganges von Jugendlichen, die ein freiwilliges soziales Jahr machen. Ja, wie gesagt, wir arbeiten daran, dass es bekannter wird. Es hat verschiedene Gründe, warum dieses freiwillige soziale Jahr bisher in weiten Teilen der Gesellschaft nur wenig bekannt ist. Einer der wichtigsten Gründe ist sicherlich, dass es nicht so besonders gesellschaftlich bisher anerkannt war, wenn man sich freiwillig, das heißt ja im Wesentlichen fast unentgeltlich, für ein Taschengeld konkret, engagiert irgendwo. Für junge Männer war es insbesondere uninteressant, weil sie ja bis heute einen Pflichtdienst absolvieren müssen. Daher lässt sich auch erklären, dass lange Zeit 95%+ der Teilnehmerinnen im FSJ eben Teilnehmerinnen waren, wie ich schon sage. Mhm. Es gibt seit 2002 die Möglichkeit für anerkannte Kriegsdienstverweigerer anstelle des Zivildienstes einen Freiwilligendienst zu machen und dann eben keinen Zivildienst mehr absolvieren zu müssen.
Bevor wir dann noch weiter auf die Details kommen, sollten wir vielleicht noch mal kurz umreißen, was umfasst eigentlich der Begriff FSJ konkret? Mhm. Also was steckt hinter diesem Namen? Was kann man da machen? Mhm. An wen wendet sich das vor allem?
Ich müsste dazu ein bisschen in die Geschichte gehen, denn daraus lässt sich's am besten ableiten. Ende der 50er Jahre, in der zweiten Hälfte der 50er Jahre, gab es in Deutschland einen Pflegenotstand. Es gab einfach zu wenig Pflegekräfte. Und dadurch initiiert wandte sich der damalige evangelische Landesbischof von Bayern, Dietz Felbinger, an die Öffentlichkeit und vor allen Dingen an junge Frauen, eigentlich nur an junge Frauen, mit der Bitte, ein Jahr für den Nächsten zu geben, so hieß es damals wörtlich. Und später schlossen sich diesem Aufruf oder mit eigenen Aufrufen auch die katholische Kirche an, das Deutsche Rote Kreuz folgte und die anderen Wohlfahrtsverbände auch, sodass dann 1964 erstmals ein Bundesgesetz zur Förderung des freiwilligen sozialen Jahres beschlossen wurde vom Bundestag. Mhm. Und die Zahl der Teilnehmer blieb aber trotzdem relativ gering. Es war auch schon als Resonanz auf diesen ersten Aufruf keine große Massenbewegung erfolgt. Das schwankte, ging in den 70er Jahren nochmal eher zurück und hat erst so in den 80er, 90er Jahren einen größeren Aufschwung wieder genommen.
Woran lag das? Lag das jetzt daran, dass dieses Gesetz nicht genug Förderung dort beigemessen hat oder war einfach das Land mit anderen Themen beschäftigt?
Ich denke, in den 50er, vor allen Dingen 60er Jahren, auch in den 70er Jahren noch, war es nach wie vor so, dass Arbeitskräfte gesucht wurden und es für junge Menschen einfach attraktiver war, möglichst schnell entweder in eine fundierte Ausbildung oder sogar direkt in den Arbeitsmarkt zu gehen nach Ende der Schulzeit. Sodass lange Zeit auch dieses Programm FSJ als ein Programm für höhere Töchter angesehen wurde. Was es wohl de facto auch überwiegend war. Ja, mhm. Also für Töchter, die nicht für junge Frauen, die nicht darauf achten mussten, ob sie nun ein Jahr früher oder später ins aktive Berufsleben eintreten.
Wobei ja Frauen jetzt in der Zeit auch nicht unbedingt so sehr ins aktive Berufsleben eingestiegen sind überhaupt.
Das ist wiederum richtig, ja, das stimmt. Aber ich nehme an, es macht sich trotzdem halt im Lebenslauf für viele gut, dann karitativ tätig gewesen zu sein. Mhm. Ja, und das ist aus meiner Sicht sicherlich damals so der Hauptgrund gewesen und die Hauptmotivation auch. Es war wirklich der karitative Aspekt, der damals im Vordergrund stand. Und da hat es einen Wandel gegeben. Ich denke, so ab den 90er Jahren, vielleicht schon in den 80er Jahren, dass zunehmend der Aspekt der Bildung, der im FSJ eine ganz wesentliche Rolle heute spielt, in den Vordergrund getreten ist. Mhm. Wir sprechen schon seit längerer Zeit von einem sogenannten sozialen Bildungsjahr. Ja, also sozial, um die soziale Komponente natürlich weiter zu betonen, aber auch Bildungsjahr, weil dort eine Art von Bildung vermittelt wird, wie sie eben nicht in der Schule oder in schulähnlichen Instanzen vermittelt wird, sondern die Pädagogik spricht hier von sogenannter informeller Bildung. Man kann es auch, bekannter ist vielleicht der Begriff Learning by Doing. Mhm. Ja, also praktisch viele, und das ist heute für die Motivation ganz maßgebend, viele, die kommen aus der Schule und haben einfach von der Schule und dem Lernen, was sie dort erfahren, haben die Nase voll. Die wollen aber trotzdem was machen Und machen heißt aber nicht nur mit ihren Händen irgendwas ausschaufeln vielleicht, ja, sondern auch was Sinnvolles machen und auch das reflektieren, ja. Und diese Verbindung, die findet ja in der Schule in der Regel heute nach wie vor noch nicht statt. Und das bieten wir im FSJ an. Mhm. Und das erfahren viele erst, wenn sie das FSJ abgeschlossen haben, dass sie merken, aha, das hat mir was gebracht. Am Anfang sind ganz viele skeptisch, nach wie vor. Und mit dem Aufruf zum, wie es heute eben heißt, bürgerschaftlichen Engagement, kann man ganz wenige hinter dem Ofen hervorrufen. Man muss den Leuten ganz klar deutlich machen, ihr habt was davon. Man muss ihnen sagen, was sie davon haben. Und dann kann man einige mehr erreichen, als wir heute erreichen. Sicherlich auch noch bei weitem nicht alle, auch noch nicht die Hälfte, aber wesentlich mehr als heute.
Dieses Ja, was hier im Titel steht, ist ja, glaube ich, eine konkreten Ausprägung dann recht flexibel. Also ein freies soziales Ja muss nicht unbedingt genau ein Ja sein. Wie, was sind für Zeiträume üblicherweise dort gängig?
Das war der der Ausgangspunkt zunächst 64 bis 2002 war es im Wesentlichen ein Jahr. Anerkannt wurde es ab 6 Monaten. Heute ist es so, dass es auch ab dem ab 6 Monaten anerkannt wird. Man kann es maximal bis zu 18 Monaten machen. Also auch nochmal um ein halbes Jahr verlängern.
Also, ja. Also man kann, was heißt das, man kann es machen? Es wird bis 18 Monate gefördert. Oder?
Ja, das ist auch erst neu. Zunächst wurde es nicht gefördert, aber die Freiwilligen konnten so lange auch noch bleiben, weiterhin in ihrer Einsatzstelle und bei dem Träger bleiben. Mhm. Gefördert wird es wiederum, wird diese Verlängerung wiederum erst seit 2002, da gibt es nämlich auch ein neues, seit 2008, da gibt es nämlich auch ein neues Gesetz, was einige Veränderungen mit sich brachte, da können wir vielleicht gleich noch drauf kommen.
Das Jugendfreiwillige.
Jugendfreiwilligendienstegesetz, ja, genau. Mhm. Ich wollte gerne noch eine Sache nachfügen, weil Sie mich vor, nachschießen, weil Sie mich vorhin fragten nach der Motivation oder auch danach, warum viele das nicht gemacht haben und später dann der Anstieg kam. Ein Aspekt, nicht der allein ausschlaggebende, ist sicherlich auch die Jugendarbeitslosigkeit. Viele, die keine Stelle bekommen haben, nachdem sie die Schule abgeschlossen hatten oder einfach nur abgegangen waren, haben sich für ein FSJ entschieden. Und manchen wurde es, und da müssen wir natürlich auch aus Trägersicht sagen, leider vom Arbeitsamt sehr nahegelegt. Weil das war dann keine eigentliche Freiwilligkeit. Ne? Formal zwar schon, aber es sind uns auch Fälle bekannt geworden, wo die Arbeitsverwaltungen den Leuten gesagt haben, wenn ihr da nicht hingeht, dann sperren wir euch die Mittel. Mhm. Das ist natürlich überhaupt nicht in unserem Sinne. War es nicht und ist es auch nicht. Aber so Fälle waren Ausnahmen, aber die hat es leider auch gegeben.
Das heißt, das resultiert dann in eher unmotivierten
Teilnehmern. Genau. Das bringt dem Teilnehmer nichts, bringt der Einsatzstelle nichts und letztlich uns auch nicht.
Ja. Ne?
Aber trotzdem, die Jugendarbeitslosigkeit hat eine Rolle gespielt. Wir merken das schon so, wenn die wieder zurückging, dann hat man so ein bisschen gemerkt, dass zumindest in bestimmten, aus bestimmten sozialen Schichten dann weniger Nachfrage kam. Ja. Aber das, ja, das pendelt sich so.
Zeugt das dann davon, dass sozusagen das auch in zunehmendem Maße als Weiterbildungsangebot auch angesehen wird?
Ob das davon zeugt, kann ich nicht so sagen. Wir haben leider sehr wenig fundierte empirische Untersuchungen darüber. Das bedauern wir und gerade der Bundesarbeitskreis fordert seit längerem eine Wirkungsanalyse. Was bewirkt das freiwillige soziale Jahr im Hinblick auf soziales Engagement danach, aber auch im Hinblick auf die Wirkung auf das Individuum? Leider haben wir dafür bisher keine Mittel bekommen und deswegen konnte diese Studie auch noch nicht angegangen werden.
Also wenn man sozusagen diesen geschichtlichen Rückblick nochmal so ein bisschen zusammenfasst, nahm es seinen Ursprung Ende der 50er Jahre, kann man das so verorten, allem eben mit kirchlicher Unterstützung rein. Es gibt auch den Begriff des diakonischen Jahres,
der sich, glaube ich, am
Anfang geprägt hat. Und ist dann aber so über die Zeit auch mit dem Wandel der Gesellschaft und auch dem Wandel des Arbeitsmarktes in zunehmendem Maße breiter aufgehängt gewesen. Mhm. Also es hat jetzt sozusagen nicht nur kirchliche Träger, sondern auch andere. Und wie Sie ja schon betont haben, während primär das soziale Engagement am Anfang im Vordergrund stand, das ist ja eigentlich mehr so ein Appell, mehr so eine Bitte an die Gesellschaft war, doch beizutragen, spielt jetzt der Bildungscharakter eine wichtige Rolle, kann man das so?
Das kann man auf jeden Fall sagen, ja.
Und mit diesem neuen Gesetz dann nach 2002, ich weiß jetzt nicht genau, was bedeutet das dass das dann eine neue gesetzliche Regelung gefunden hat. Heißt es, dass dann der Gesetzgeber und damit auch die Gesellschaft einen anderen Blick bekommen hat auf diese Freiwilligenbewegung?
Nee, das kann man so nicht sagen. Es gab zwei Zeitpunkte, an denen das Gesetz geändert wurde. Einmal 2002. Wesentliche Inhalte dieser Änderung waren zum einen, was ich schon erwähnte, die zeitliche Flexibilisierung, wo wir schon drüber gesprochen haben, eben, und die Möglichkeit für anerkannte Kriegsdienstverweigerer. Und mit 2002 wurde die Möglichkeit geschaffen, dass in anderen Tätigkeitsbereichen Freiwillige eingesetzt werden können, nämlich im Sport, in der Kultur, auch in der Denkmalspflege. Das waren ursprünglich kleine Modellprojekte, die gefördert wurden vom Bund und die inzwischen aber auf eigenen Füßen stehen und auch von anerkannten FSJ-Trägern fortgeführt wurden. 2008 gab es keine Novelle, sondern gibt es ein ganz neues Gesetz. 2008 werden die beiden Jugendfreiwilligendienste, nämlich das Freiwillige Soziale Jahr und das Freiwillige Ökologische Jahr, über das wir bisher noch nicht gesprochen haben, die bisher in eigenen, aber sehr ähnlich lautenden Gesetzen geregelt waren, zusammengefasst zu einem Gesetz, dem Jugendfreiwilligendienstegesetz. Und kommt zu einer weiteren zeitlichen Flexibilisierung. Man kann das Freiwillige Soziale Jahr, was bisher an einem Stück geleistet werden musste, stückeln in 3 Monatsblöcken, auch mit Pausen dazwischen. Man kann, wenn ein besonderes pädagogisches Konzept von Seiten des Trägers vorliegt, das Freiwillige Soziale Jahr auf bis zu 24 Monate ausdehnen. Und das war der eigentliche Grund, warum das Gesetz, was ohnehin vorgesehen war, aber dann plötzlich so schnell durchgepeitscht wurde, muss man schon fast sagen. Es gibt die Möglichkeit, dass die Bedeutung der Einsatzstelle, also des Ortes, des Krankenhauses oder der Alteneinrichtung oder der Sozialstation, wo der Freiwillige wirklich tätig ist, erheblich erhöht wurde. Das hat einen Hintergrund, der in diesem Zusammenhang unbedingt erwähnt werden muss, nämlich, dass die Steuerbehörden seit einigen Jahren auf die Idee gekommen sind, die Träger des Freiwilligen Sozialen Jahres, die von den Einsatzstellen Geld bekommen, für das Taschengeld, für die Sozialversicherung der Freiwilligen, also nach allgemeinem Verständnis für durchlaufende Posten bei ihnen, Umsatzsteuer zahlen müssen. Und zwar 19%.
Aha. Ja?
Und das hat viele geschockt, viele Träger. Es ist eine existenzielle Frage, das geht in die Millionen. Theoretisch hätten die Finanzbehörden das Recht gehabt, Mittel bis zu 5 Jahre rückwirkend zu fordern. Das wäre existenziell geworden. Darauf haben sie verzichtet. Die Finanzbehörden haben auch gesagt, es ginge ihnen nicht um das Geld, es ginge ihnen darum, eine Rechtssicherheit zu schaffen. Das war soweit alles nachvollziehbar. Was nicht nachvollziehbar ist, ist, dass wir als Träger gesagt haben, wir betrachten aber die Freiwilligendienste als Teil der Jugendhilfe und damit könnten sie steuerbefreit sein. Darauf wollten sich die Finanzbehörden nicht einlassen. Sie haben uns dann juristisch sehr komplizierte Wege aufgezeigt, wie mit Vertragskonstruktionen diese Steuerpflicht umgangen werden kann. Darauf mussten wir uns einlassen, um nicht Gefahr zu laufen, Steuer zu zahlen. Mit der Konsequenz, dass wir einen seit vergangenem Jahr einen erheblich größeren Verwaltungsaufwand haben. Wir müssen komplizierte Vertragskonstruktionen aufbauen zwischen der Einsatzstelle, uns als Trägern und den Freiwilligen, um diese Steuer zu umgehen. Und die Träger müssen den Einsatzstellen diverse Möglichkeiten eröffnen, damit auch die Einsatzstellen, die ja letztlich diese 19% dann auch tragen müssten, nicht in die Gefahr laufen, das zahlen zu müssen.
Um das nochmal zu konkretisieren, also worauf muss diese Umsatzsteuer entrichtet werden?
Die Umsatzsteuer muss entrichtet werden auf den Leistungsaustausch, und zwar den Leistungsaustausch zwischen dem Träger und der Einsatzstelle. Der Träger beschafft ja in Anführungszeichen einen Freiwilligen für die Einsatzstelle und das betrachtet die Finanzbehörde als eine Art Personalgestellung.
Mhm. Ja? Also so im Vergleich so mit Zeitarbeitsvertrag.
Genau in so eine Richtung geht das. Ne?
Aha.
Dabei spielt keine Rolle, ob der Träger oder die Einsatzstelle gemeinnützig ist, ist völlig unerheblich. Maßgeblich ist der Leistungsaustausch. Ja? Nun ist es so, dass wir eigentlich darauf pochen, dass wir auch sagen, neben dem Aspekt, den ich eben schon erwähnte, dass wir Teil der Jugendhilfe sind, dass wir auch darauf pochen, da wir ja wirklich mit dieser Arbeit auch eine gemeinnützige Tätigkeit verrichten, dass wir fordern, bitte im Umsatzsteuergesetz einen Befreiungstatbestand zu schaffen, wie es auch andere Befreiungstatbestände dort gibt. Und zwar einfach den Satz einzufügen, Jugendfreiwilligendienste sind von der Umsatzsteuer befreit. Punkt. Man argumentiert, das ginge aus Gründen des europäischen Gemeinschaftsrechts nicht. Das ist für uns nicht nachvollziehbar, weil auch dort die Möglichkeiten gegeben sind.
Da zeigt sich jetzt schon der politische Konflikt ganz deutlich. Auf jeden Fall auch ein interessanter Aspekt. Ich wollte jetzt aber, weil wir auch schon, sagen wir mal, im Prinzip in dem Gespräch ja soweit schon vorgestoßen waren, auch nochmal ein bisschen konkretisieren, was eben dieses FSJ umfasst. Wir hatten es ja schon angedeutet. Klassisch ist der soziale Bereich, das Spektrum, was Sie auch nebenbei schon erwähnt haben. Ich denke, es betrifft sowohl Behindertenhilfe, Altenpflege und so weiter, zahlreiche dieser Einsatzgebiete. Aber es gibt ja auch ein FSJ in anderen Bereichen, nämlich ist dort Kultur, Sport, sogar Politik und, wie Sie eben noch erwähnten, Denkmalpflege und eben auch noch der besondere Fall des ökologischen Jahres genannt. Vielleicht kann man das mal kurz ein bisschen abklappern, um das zu verstehen, was da eigentlich die Stoßrichtung ist. Also ich denke, der soziale Bereich, der erklärt sich eigentlich selbst und das war ja sozusagen auch die Ursuppe, aus dem das Ganze entstanden ist. Was muss man sich jetzt von einem freiwilligen sozialen Jahr in der Kultur zum Beispiel vorstellen?
Darf ich vielleicht mit dem ökologischen Jahr anfangen?
Gerne.
Weil das noch ein bisschen daneben ist. Es ist dafür, wie ich vorhin schon sagte, ein eigenes Gesetz geschaffen worden. In den 90er Jahren, als die Frage der Ökologie in der ganzen Gesellschaft eine größere Bedeutung gewann, hat man gemerkt, das wäre auch ein Einsatzfeld für junge Leute und hat dann ein Gesetz für das freiwillige zur Förderung des freiwilligen ökologischen Jahres geschaffen. Es gab zunächst ein Modellprojekt auch wieder in Niedersachsen, dann auf Bundesebene. Und
war das in den 80er Jahren?
Das war in den 90er Jahren. Anfang der 90er Jahre auf Bundesebene, dann zweite Hälfte der 90er Jahre. Wie gesagt, dann gab es diese beiden Gesetze parallel zueinander. Man muss feststellen, dass die Förderung, über die wir noch nicht gesprochen haben, die Bundesförderung unterschiedlich ist. Das ökologische Jahr wird wesentlich mehr als doppelt so viel gefördert wie das freiwillige soziale Jahr. Was darin begründet liegt, dass die meisten Einsatzstellen im Ökologiebereich keine Refinanzierung bereitstellen können. Ja, das ist der Unterschied. Viele der Einsatzstellen im sozialen Bereich können über ihre Geldgeber das FSJ refinanzieren. Das ist bei vielen ökologischen Einsatzstellen nicht der Fall.
Also über Spendenmitglieder von Wohlfahrtsverbänden
etc. Ja, auch über gesetzliche Möglichkeiten, auch über die Sozialversicherung und so weiter.
Okay, verstehe.
Ja. Und da wurde also, wie gesagt, das FÖJ als ein eigenes Programm, als ein eigenes, mit einem eigenen Gesetz. Ne? Die anderen Dinge, die Sie jetzt angesprochen haben, in der Kultur, im Sport, in der Denkmalpflege, in der Politik, das sind, sagen wir mal, Verästelungen des FSJ. Das läuft nach wie vor unter der Überschrift FSJ. Aber in der Kultur, im Sport und so weiter. Das ist aber mehr eine Namensgebung. Natürlich spielt der soziale Aspekt überall eine Rolle. Das spielt auch in der Ökologie eine Rolle. Ja, aber das sind mehr Verästelungen, damit man kein eigenes Gesetz mehr schaffen wollte. Warum auch immer, läuft das jedenfalls nach wie vor unter FSJ. Waren auch zunächst Modelle, die gefördert wurden. Und wie ich aber vorhin schon sagte, stehen sie inzwischen auf eigenen Füßen und sind anerkannte Träger. Wobei eins festzustellen ist, ein freiwilliges soziales Jahr im Sport kann man nicht nur bei der Deutschen Sportjugend machen, sondern man kann das bei jedem anderen Träger auch machen, wenn er den Kontakt zu einer Einsatzstelle im Sport hat.
Aber was sind das dann für Aufgaben? Ich meine, jetzt das klassische FSJ im sozialen Bereich, das kann man sich jetzt gut vorstellen, denke ich. Aber jetzt bei Kultur, was kann man da für Beispiele nehmen, wo sozusagen ein freiwilliges Engagement, ja quasi ein Ehrenamt, auch gewünscht ist und was wir ja auch noch nicht gesagt haben, aber was ja hier immer da steht, es wendet sich ja an Jugendliche.
Genau.
Bis zu welchem Jahr?
Bis 27 Jahre.
Bis 27 Jahre. Welche Aufgabe ist jetzt, sagen wir mal, in einem kulturellen und sportlichen Umfeld da, woran ist da gedacht? Was will man dort konkret fördern, dass Jugendliche sich dort freiwillig engagieren?
Ich muss jetzt aufpassen, weil das natürlich nicht mein Hauptarbeitsfeld ist und ich jetzt hier als Sprecher des Bundesarbeitskreises natürlich das auch vertreten muss, muss ich ein bisschen unter Vorbehalt sprechen. Viele der Jugendlichen, die es im Sport machen, machen es beispielsweise als Übungsleiter. Ganz überwiegend, soweit ich da informiert bin.
Also Training,
Trainings für Kindergruppen oder Jugendmannschaften. Ne? In der Kultur sind Einsatzmöglichkeiten, soweit ich weiß, im Bereich von Theater, im Bereich auch von alltagskulturellen Angeboten, von Stadtteilkulturangeboten, in einem ganz weiten Bereich. Also da ist der Kulturbegriff sicherlich nicht auf die Hochkultur begrenzt.
Mhm.
Um da Näheres zu erfahren, da muss ich Sie wirklich leider verweisen an die Experten.
Ich wollte nur mal so in sozusagen überhaupt erstmal generell verstehen, wo das ist. Also meine Theater ist ja klar. Ich meine auch eine kulturelle Aktivität ist ja ein Beitrag zum gesellschaftlichen Leben.
Genau.
Damit natürlich auch eine Verfestigung oder Flexibilisierung, je nachdem, wie man es sehen will, von Menschen, Einbindung, kulturelle Einbindung heißt auch innergesellschaftliche Integration. Das sind ja alles nachvollziehbare Argumente. Entsprechend auch im Sport natürlich ist auch der Wert von Vereinen an der Stelle nachvollziehbar. Wobei, ein kleines Fragezeichen habe ich noch mit jetzt FSJ in der Politik.
Ja, das ist aber ganz interessant. Also das ist keinesfalls auch nur auf Parteien bezogen, obwohl es da auch wohl Einsatzplätze gibt. Mhm. Ist aber auch noch bisher ein ganz kleiner Bereich, muss man dazu sagen. Aber es ist durchaus auch gedacht, ob es da schon Beispiele gibt, kann ich Ihnen leider nicht sagen, dass die in Bürgerinitiativen aktiv werden können. Und wie gesagt, außerhalb auch des etablierten Politikbetriebs.
Mhm.
Ja, das Problem wird dann da sein, dass man relativ formale Strukturen haben muss, um zu sagen, das ist eine Einsatzstelle, die bringt auch die Bedingungen mit, dass beispielsweise der Freiwillige oder die Freiwillige angeleitet werden können und begleitet werden können und dass es dass eine pädagogische Zielkonzeption erarbeitet wird zwischen Träger und Einsatzstelle. Das muss natürlich alles gegeben sein. Das ist logischerweise bei kleineren Initiativen dann schwieriger zu bewerkstelligen als bei größeren Einrichtungen.
Mhm.
Aber grundsätzlich ist das auch möglich. Macht aus meiner Sicht durchaus auch Sinn. Also kann ich gar nicht so abwegig finden.
Zielt das so primär auf kommunales Engagement, kann man das sagen?
De facto wird es darauf hinauslaufen. Ich denke aber, es ist auch nicht ausgeschlossen, dass beispielsweise ein Freiwilliger bei einem Abgeordneten arbeitet.
Mhm.
Ja. Wenn die, wie gesagt, Voraussetzungen da erfüllt werden können. Bei einem Bundestagsabgeordneten, könnte ich mir vorstellen.
Was für Voraussetzungen muss denn ein Träger so schaffen? Oder eine
Die Einsatzstelle. Ja, wie ich schon eben sagte, also es muss eine Anleitung gegeben sein für den Freiwilligen. Der Einsatz ist ja ein Fulltime-Job, ne? Zwischen 38,5 bis 40 Stunden die Woche. Es soll nicht darauf hinauslaufen, dass der Freiwillige da sich langweilt.
Ja.
Entsprechende Voraussetzungen müssen gegeben sein. Es müssen die finanziellen Voraussetzungen gegeben sein auch. Dass für den Freiwilligen das Taschengeld und die Sozialversicherung vor allen Dingen, das sind die größten Posten, entrichtet werden können. Und eben zwischen Träger und Einsatzstelle müssen, das ist neu seit 2008, pädagogische, also Lernziele, so heißt es, vereinbart werden, die dann auch überprüft werden, ob sie eingehalten werden vom Träger.
Das heißt, das müsste dann der Abgeordnete auch sicherstellen können.
Sprich, genau.
Man kriegt jetzt nicht einfach einen billigen Praktikanten.
Nee, so, nee. Das ist eben der Unterschied zum Praktikum auch.
Ja.
Da haben Sie jemanden, mit dem können, der kann quasi für alles eingesetzt werden. Ganz wichtig ist, das ist eine wichtige Forderung, der oder die Freiwillige soll keine Tätigkeit übernehmen, die von einer ausgebildeten oder auch sonst von einer Person übernommen werden könnte, die dem Arbeitsmarkt dann zur Verfügung steht. Also keinen Arbeitsplatz wegnehmen.
Das ist ganz wichtig. Das ist natürlich ein Zielkonflikt, den es wahrscheinlich auch mit dem Zivildienst teilt. Da können wir auch gleich nochmal drauf eingehen.
Ja.
Aber ich wollte nochmal kurz bei diesem Bildungsaspekt bleiben. Das haben Sie ja auch vorhin deutlich herausgestellt, dass das eine große Rolle spielt. Und es ist ja jetzt auch in den Statuten fürs FSJ festgeschrieben. Also
Im Jugendfreiwilligendienstegesetz.
Im Jugendfreiwilligendienstegesetz, das, ich glaube, so auf ein Jahr gerechnet, ungefähr einen Monat davon auf Weiterbildung entfällt.
Das sind, das war auch schon früher der Fall, auch sogar schon vor 2002, verpflichtend, dass 25 Bildungstage vom Träger bereitgestellt werden müssen und von dem Freiwilligen auch in Anspruch genommen werden müssen. Also keine fakultative Möglichkeit, sondern das ist schon verpflichtend auch.
Ja.
Wenn er das nicht macht, wenn er die nicht in Anspruch nimmt, der Freiwillige, dann könnten wir im schlimmsten Falle ihm die Bescheinigung verweigern, was dann auch dazu führt, dass es nicht anerkannt wird beim Studium möglicherweise oder bei der Kindergeldkasse oder bei anderen Einrichtungen.
Ja.
Ja. Also das ist ganz klar. Und diese Bildungstage sind aber auch, wir haben eigentlich nicht das Problem, dass die Jugendlichen da nicht hinwollen. Die sind eigentlich sehr wichtig und sehr akzeptiert, weil zum einen werden die Inhalte mit den Jugendlichen selber besprochen vorher. Man setzt also keinen Plan vor und das wird dann abgearbeitet im Sinne eines schulischen Curriculums, wo kein Schüler befragt wird, was er lieber machen will, sondern die werden, wie gesagt, gemeinsam ausgearbeitet. Es werden Referenten rangeholt zu diesen Themen, die dann vorher besprochen, ausgewählt worden sind. Und die Jugendlichen beteiligen sich auch selber an der Erarbeitung und an der Umsetzung dessen. Also es ist kein Frontalunterricht, sondern es ist wirklich ein Geben und Nehmen auch.
Ja. Ja. Wenn ich mich jetzt nochmal in diesem zugegebenermaßen kleinen Feld FSJ in der Politik festbeißen darf und mal diese Weiterbildungsaspekt mit reinbringt, das heißt, dass man würde quasi mit einem FSJ-Platz eine Stelle bereitstellen, in der man im politischen Betrieb sehr praktisch untergebracht wird, andererseits aber auch eine politische Weiterbildung erfährt.
Auf jeden
Fall.
Das heißt,
die Weiterbildung ist auch konkret gemünzt auf den jeweiligen Bereich, in dem man tätig ist. Es ist nicht eine allgemeine Weiterbildung, so wie sie alle erfahren, sondern eher auf den spezifischen Einsatzbereich?
Das ist sehr unterschiedlich. Also es ist natürlich schon so, dass das Freiwillige, ich gehe jetzt mal auf ein allgemeineres Beispiel, die in einem Krankenhaus tätig sind. Da wird man einen Teil der Bildungstage sicherlich auch dafür verwenden, dass sie mit den spezifischen Anforderungen dort vertraut gemacht werden. Ja, das werden sie zum einen vor Ort, in der Tätigkeit selbst natürlich, aber auch im Rahmen dieser Bildungstage. Aber die Bildungstage können auch völlig andere Themen beinhalten. Die können auch Themen beinhalten, Terrorismus, Tod, Glück, quer durch die Bank. Ja, alles, was ein Thema sein kann, wo sich eine Mehrzahl auch für ausspricht und wo sie Interesse dran haben.
Wer legt das dann fest?
Das legen die Träger gemeinsam mit den Freiwilligen fest. Es gibt ja verschiedene Gruppen, die sind ja nicht unendlich groß, diese Gruppen. Die sind in der Regel so zwischen 25, 30 Leuten. Ja. Und dann wird innerhalb der Gruppe festgelegt. Es gibt, wie gesagt, 25 Tage. Verpflichtend ist ein Einführungsseminar. Das wird weitgehend von den Trägern gestaltet, weil wir da erstmal die Rahmenbedingungen klar machen müssen. Aber da wird dann auch besprochen, welche Themen wollen wir weiterhin bearbeiten.
Das heißt, als Freiwilliger habe ich auch selber Einfluss
auf jeden Fall
darauf, was mir eigentlich beigebracht werden soll.
Ja, ja. Sie müssen diese 25 Bildungstage einerseits natürlich in Verbindung sehen mit dem, was während des Einsatzes geschieht, was ja den Hauptteil der Zeit auch ausmacht. Ja, die sollen auch dazu dienen, dass das reflektiert wird. Was habe ich denn da gemacht? Ich habe im Krankenhaus mit Krankheit, mit Tod zu tun gehabt. Ja, das bedarf unbedingt der Unterstützung auch und der nachträglichen Reflexion. Ne? Aber diese 25 Bildungstage sind keine Funktion des Einsatzes, dass sie da unmittelbar daraus abgeleitet werden können.
Mhm.
Ne? Sie können auch, wie gesagt, andere Themen beinhalten. Es ist auch so, dass in einer Gruppe nicht unbedingt alle Leute sein müssen, die jetzt im Krankenhaus eingesetzt sind. Es kann auch sein, dass eine Gruppe besteht aus völlig diversen Einsatzbereichen.
Verstehe.
Ja.
Wenn es eine Weiterbildung ist, stellt sich natürlich auch immer die Frage einer Basisqualifikation. Welche Voraussetzungen muss man überhaupt, also welche schulischen Voraussetzungen muss man mit einbringen, um jetzt ein FSJ antreten zu können?
Formal keine. Das heißt also, es kann jeder nach Beendigung der Vollzeitschulpflicht bis zum 27. Lebensjahr ein freiwilliges soziales Jahr machen. Das ist die formale Möglichkeit. Mhm. Praktisch sieht das schon so aus, dass natürlich die Einsatzstellen gewisse Anforderungen haben, auch zu Recht. Manche gehen so weit, dass sie sagen, wir nehmen nur Leute mit Führerschein beispielsweise, also muss der schon mal 18 sein.
Ja.
Ja.
Was ist das Mindestalter?
Das sagte ich eben, Beendigung der Vollzeitschulpflicht. Das heißt, das ist in den Bundesländern unterschiedlich. Kann 15 sein, in der Regel 16. Ne? Sie haben dann natürlich auch Unterschiede im Umgang, dann, das merken Sie in den Seminaren eben. Ne? Also abhängig davon, auf welcher Schule ich war und in welchem Alter ich mich befinde, umso selbstständiger beziehungsweise unselbstständiger bin ich auch. Und das erfordert für uns als Träger auch eine entsprechende Flexibilität, um auf diese verschiedenen Zielgruppen dann eingehen zu können.
Mhm.
Ja. Die Einsatzstellen haben natürlich am liebsten Leute, die selbstständig und initiativ und kreativ sind. Das ist klar. Ist auch verständlich und nachvollziehbar. Und wir müssen gucken, dass wir hoffentlich viele der Jugendlichen dahin bringen, dass sie es werden.
Mhm.
Ja.
Sie hatten schon erwähnt, es ist ja nicht nur eine Weiterbildung, sondern das FSJ hat auch eine konkrete Berücksichtigung, wenn ich jetzt an andere Weiterbildung denke, also wenn ich zum Beispiel ein Studium antreten möchte, wie wirkt sich das FSJ dann aus auf Wartezeiten zum Beispiel?
Das kann angerechnet werden. Es kommt darauf an. Es ist meines Wissens im Moment keine verbindliche, da bin ich aber im Moment nicht ganz sicher, keine verbindliche Vorgabe für die ZVS, aber es kann angerechnet werden, beispielsweise als Praktikum, wenn ich ein Studium der Sozialarbeit oder Sozialpädagogik beginnen möchte. Hängt aber letztlich dann von der jeweiligen Hochschule ab. Die kann das ja bestimmen in ihrer Autonomie, ob sie das anerkennt oder nicht. Ja. Wie gesagt, auf Bezug auf die ZVS bin ich mir im Moment nicht ganz sicher. Ich glaube, es ist noch nicht so klar geregelt. Wir streben das, fordern das auf jeden Fall.
Ja. Aber wenn man das abschließt, erhält man schon so eine Art Ausbildungsbescheinigung.
Man erhält auf jeden Fall eine Bescheinigung darüber. Wenn der Freiwillige oder die Freiwillige das möchte, erhält sie auch ein qualifiziertes Zeugnis. Das dann in Absprache des Trägers mit der Einsatzstelle.
Das heißt auch mit einer Bewertung?
Genau. Also nicht im Sinne von Schulnoten, aber wenn der Freiwillige das möchte.
Schriftlich.
Völlig freiwillig, schriftlich natürlich. Ja.
Das heißt, an der Stelle hat das FSJ auch, sagen wir mal, ein wirkliches Weiterbildungsangebot, wo man dann quasi sagen kann, okay, ich mache das jetzt nicht nur, um der Gesellschaft was zu geben und vielleicht auch nicht nur, um jetzt mir selber einen bestimmten Lerneffekt zuzuführen, sondern es ist auch insofern keine vergeudete Zeit, als dass ich danach auch mit einem Brief und Siegel ende und sagen wir mal bei potenziellen anderen, wenn man in diesem Bereich bleiben will, zum Beispiel eben was auch immer man gerade angetreten hat, kann man halt vorweisen, hier, ich habe praktische Erfahrung und ich habe mir das halt auch im Detail bescheinigen lassen.
Es geht im Moment, es gibt im Moment eben auch Bestrebungen, vor allen Dingen von Seiten des Bundes, die so weit gehen. Es gibt entsprechende Modellprojekte. Kompetenzbilanzen zu erstellen und die dann auch mit aufzunehmen in so ein Zeugnis.
Kompetenzbilanzen, ja, was muss man sich darunter vorstellen?
Darunter wird eben abgefragt, welche Kompetenzen der Freiwillige an sozialen, an persönlichen Kompetenzen erworben hat. Ich stehe dem skeptisch gegenüber. Das heißt nicht, dass ich es pauschal ablehne. Wenn jemand das für sich möchte, soll die Möglichkeit bestehen. Dafür bin ich auf jeden Fall. Wenn das aber in irgendeiner Weise verbindlich würde, könnte es sein, dass sich das verselbstständigt, ja, und dass ich nur noch darauf achte, hoffentlich kriege ich nachher ein gutes Zeugnis.
Ja.
Ja. Und das fände ich, dann wäre das FSJ in seinem Eigensinn gefährdet.
Weil es nicht mehr diese Freiwilligkeit
und dieses Engagement. Genau. Dann ist es irgendwo funktionalisiert. Und dann sehe ich ein Problem darin, ja. Dann würde auch beispielsweise bestünde die Gefahr, dass im Falle einer persönlichen Beziehung zu einem Kind, zu einem Kranken, zu einem zu Pflegenden, ja, dieser Aspekt in den Vordergrund tritt und nicht mehr dieser Mensch. Und ich bin felsenfest davon überzeugt, dass ein ganz wesentlicher Aspekt der Motivation heute darin besteht, eine konkrete Hilfe zu leisten. Nicht der Gesellschaft, das ist ein Abstraktum, ja, zu helfen, sondern einem ganz konkreten Menschen oder einer ganz konkreten Gruppe von Menschen zu helfen. Das ist sicherlich ein ganz wesentlicher Aspekt für die Motivation junger Menschen, so einen Freiwilligendienst zu machen. Und das könnte dann in einen Zielkonflikt geraten mit so einer verbindlichen Kompetenzbilanzierung.
Ist das was man so wahrnimmt im täglichen, ich weiß, Sie sind nicht so sehr Teil davon, aber werden ja sicherlich die Dynamik auch ein bisschen kennen. Das heißt, die Leute, die sich für ein FSJ interessieren, die interessieren sich auch von vornherein schon für einen bestimmten Bereich. Kann man das?
Kann man.
So gibt es wirklich Leute, die sagen, ach, mir eigentlich egal, ob ich mich jetzt um Denkmäler oder die Ökologie.
Ach so, nee, das ist schon so, dass die meisten konkrete Vorstellungen haben. Sicherlich nicht alle, aber die meisten konkrete Vorstellungen haben. Es ist aber mitnichten so, dass man sagen kann, alle, die ein FSJ machen, werden nachher auch Sozialpädagogik studieren.
Ja.
Also manche studieren Ingenieurwissenschaften, ja, die sagen dann trotzdem, es hat mir was gebracht. Für meine persönliche Kompetenz.
Auch eine andere Perspektive auf die Gesellschaft
bekommen. Genau. Ja. Und insofern war mir jetzt eben Ihre Frage nicht ganz klar, aber das ist sicherlich so.
Also jetzt hätte ich fast noch so gefragt, ja, wie verhält sich denn so die Tätigkeit im FSJ zu etwas wie einem Ausbildungsplatz? Aber im Prinzip haben Sie das ja schon beantwortet.
Ich denke auch.
Das Freiwillige soll im Vordergrund stehen und das lässt sich an der Stelle jetzt mit dem aktiven Erlernen eines Berufes so erstmal nicht vergleichen, auch wenn man vielleicht ähnliche Aufgaben hat.
Ja, das sehe ich auch so, wobei das aktive Erlernen eines Berufes ist ja noch zielgerichteter. Ja, da muss ich mir dann an manchen Stellen wirklich auch klar machen, okay, hier, das mache ich jetzt zwar nicht gerne, aber ich tue es, weil ich ja letztlich das Ziel habe, den Beruf zu erreichen. Ne? Während beim FSJ ist schon so, es ist nicht beliebig, ja. Auch da werden sicherlich Tätigkeiten gemacht werden müssen, die mir nun gerade mal nicht in den Gram passen. Und ich kann nicht anfangen, wann ich will, und ich kann nicht aufhören, wann ich will. Die Freiwilligkeit besteht darin, dass ich mich grundsätzlich dafür entscheide. Wenn ich mich aber dafür entschieden habe, für diesen Dienst, das ist auch nicht zufällig Dienst, ja, dann muss ich mich an die Anfangs- und an die Endzeiten halten. Ich muss mich an die Vorgaben halten, wie in jedem anderen Arbeitsablauf auch.
Müssen denn die Einsatzstellen speziell ausgebildet werden, um jetzt FSJler mit aufzunehmen, oder werden die einfach
speziell ausgebildet? Sicherlich nicht. Sie müssen, wie gesagt, den vorhin schon genannten Anforderungen entsprechen, und die Träger führen in der Regel auch Einsatzstellentreffen durch, wo dann auch Probleme, die auftauchen, untereinander besprochen werden. Und wie gesagt, seit 2008 gibt es diese verbindliche Vorgabe über das Gesetz, Lernziele zu vereinbaren. Dann muss auch darauf geachtet werden, dass diese Lernziele natürlich eingehalten werden.
Mhm. Wie ist denn dieses Verhältnis zwischen den Einsatzstellen und dem Träger? Also man ist in der Regel an einen Träger gebunden. Oder
ist es denkbar?
Gibt es auch Einsatzstellen, die mit mehreren Trägern zusammenarbeiten?
Ja, sicher. Ja, natürlich. Klar, das gibt's auch. Mhm. Das ist ganz unterschiedlich.
Okay, das ist also ein offenes Verhältnis.
Mhm. Ja. Ja.
Daraus leitet sich dann wahrscheinlich auch wiederum der Blick der Politik mit dieser Arbeitsvermittlungsverhältnis ab.
Mag sein, ja. Mag sein. Also formal von außen betrachtet ist es ja so, aber wenn man wirklich die Inhalte sich mal anguckt, dann kann ich es absolut nicht nachvollziehen. Das hat nichts mit einer Personalgestellung zu tun.
Hm.
Das ist ein sehr formaler Blickwinkel auf die Sache, ne, die dem Inhalt überhaupt nicht gerecht
wird. An wen wenden sich denn die Freiwilligen primär? Hm.
Die
also
Freiwilligen?
Schlagen die bei den Trägern auf oder schlagen die direkt bei den Einsatzstellen auf?
Das ist unterschiedlich. Der Weg ist der, dass sie bei den Trägern zunächst anfragen sollen. Unsere Aufgabe ist es, und wir betrachten es auch als Teil der pädagogischen Arbeit, Akquisition auch von Freiwilligen zu betreiben.
Mhm.
Und wenn Freiwillige, was auch sehr oft vorkommt, eben sich bei uns melden, dann auch auszuwählen, zu gucken. Das ist eine Bewerbung wie für eine Ausbildungsstelle, ja, mit Unterlagen auch.
Mhm.
Und Freiwillige werden eingeladen, in Einzel- oder Gruppengesprächen dann auch unterhält man sich. Warum machst du das? Warum willst du das machen? Was hast du vor? Und dabei wird sich dann herausstellen, macht das Sinn, macht es keinen Sinn, und für welche Einsatzstelle ist der oder die Freiwillige geeignet?
Und ist das jetzt mehr so, dass die alle angeströmt kommen und der Träger ist nur damit beschäftigt, dem Ansturm gerecht zu werden? Oder ist dann die Arbeit des Trägers auch davon geprägt, sich überhaupt die Leute erstmal zu suchen?
Beides. Zum einen betreiben wir Öffentlichkeitsarbeit. Zum anderen ist es so, dass wir ein Verhältnis von Anfragen zu tatsächlichen Stellen von ungefähr 1:3 haben. Dabei muss man aber sagen, dass viele Freiwillige sich bei mehreren Trägern bewerben. Man kann also nicht einfach rechnen, es gibt dreimal so viele junge Menschen, die wirklich ein FSJ machen würden, als es tatsächlich dann nachher möglich ist.
Mhm.
Ja. Das ist unterschiedlich. Wie gesagt, wir gehen aber davon aus, dass wir mehr Jugendliche erreichen könnten, wenn die entsprechenden Finanzierungsmöglichkeiten, da haben wir noch gar nicht drüber gesprochen, auch gegeben wären. Wenn ich dazu kurz was sagen darf, wir erhalten vom Bund 72 € pro Teilnehmer und Monat für einen Freiwilligen. Mhm. Allerdings nicht für alle, sondern da werden im Moment Kontingente zugeteilt. Hier beim Internationalen Bund ist es beispielsweise so, dass ungefähr die Hälfte der Freiwilligen, die wir tatsächlich betreuen, gefördert werden. Und die anderen, dafür erhalten wir nichts. Dann müssen wir das über die Einsatzstellenumlage ausgleichen. Das heißt, die Einsatzstellen zahlen das dann. Und auch diese 72 €, die für die pädagogische Begleitung vorgesehen sind, decken ungefähr ein Drittel der tatsächlichen Kosten. Wir halten ja festes Personal dafür vor, außerdem Honorarmitarbeiter. Wir laden Referenten ein. Wir müssen für die Seminartage Räumlichkeiten besorgen. Wir machen Ausflüge ja auch. Es gibt Abschlussfahrten. Das alles sind natürlich nicht unerhebliche Kosten.
Ja, und dazu kommt natürlich auch nochmal das Geld, was die FSJler auch erhalten und
genau,
sonstige
Leistungen. Taschengeld, ja.
Das Taschengeld, was, wie muss man, also es ist eine sehr zurückhaltende Formulierung, Taschengeld, also viel ist es nicht.
Nee, ich kann Ihnen.
Das Spektrum ist da normalerweise.
Das Spektrum schwankt je nach Region und auch je nach Einsatzstelle. Zwischen vielleicht jetzt nur Taschengeld 150 bis 300 €. Hinzu kommen Verpflegungs- und Unterkunftsgeld. wenn die Freiwilligen dann zu Hause noch wohnen zum Beispiel.
Ja.
Ja. Sodass schon in der Regel so 300, 400, 500 Euro, manchmal auch mehr, also in Baden-Württemberg erhalten sie in der Regel mehr als in Mecklenburg, ja, zustande kommen.
Und es kommt wahrscheinlich auch noch Krankenversicherung,
genau. Zahlungen. Die Sozialversicherung, nicht nur Kranken, sondern ja. auch Renten, Arbeitslosen, Kranken, Unfallversicherung, das alles kommt auch nochmal hinzu. Mhm.
Das heißt, so über den Daumen gepeilt entstehen schon pro Monat reale Kosten im Bereich von, was weiß ich, 500 bis...
Zwischen 500 und 1000 Euro kann man sagen.
1000 Euro.
Für die Einsatzstelle. Ne?
Und davon deckt der Staat bis zu einem bestimmten Kontingent 72 Euro.
Ja.
Das heißt, im Wesentlichen ist eigentlich die Finanzierung des freiwilligen sozialen Jahres tatsächlich auch eine Sache der Träger selbst.
Der Träger und der Einsatzstellen.
Der Einsatzstellen ne? selbst, mhm. die also auf Drittmittel oder sagen wir mal ihre Primärfinanzquellen, sprich Mitglieder, wie auch immer sie aufgestellt sind, dann mhm. angewiesen sind, um ja, das zu machen. Ja.
Man muss der Vollständigkeit halber noch ergänzen, dass einige Bundesländer auch Mittel zahlen.
Zusätzlich noch
ja, zu der aber Bund- eben nicht alle, nicht alle. Und das ist auch sehr unterschiedlich, auch im Finanzierungsmodus sehr unterschiedlich, sodass ich das jetzt im Detail hier nicht verallgemeinern kann.
Ja, und soweit ich weiß, wird auch noch Kindergeld
ja.
zusätzlich
ja.
gezahlt.
Ja.
Also sozusagen, man erwirbt sich damit quasi nochmal ein Anrecht auf genau. Weiterzahlung des Kindergeldes.
Ja. ja.
Das dann die Eltern aber erhalten, oder?
Ja, ja wie okay. üblich. Ne?
Ja, okay, gut. Ja. Reicht das?
Zur Finanzierung?
Ich meine, mehr haben ist immer gut, aber funktioniert das Modell?
Unser Ziel ist eigentlich eine Finanzierung, dass die Jugendlichen auf eigene Füße gestellt wären. Das ist ein sehr ambitioniertes Ziel, was sicherlich schwer zu erreichen sein wird. Aber trotzdem halten wir daran fest. Einfach, weil wir es auch als einen Teil des Lernens ansehen, selbstständig zu werden. Ja. Jugendliche, die ein FSJ machen, sollen beispielsweise auch aus der Familienkrankenversicherung heraus und sich selbst krankenversichern. Was ja finanziert wird, zu 100%. Also es ist nicht dieser übliche 50-50-Anteil Arbeitgeber-Arbeitnehmer, sondern der Arbeitgeber übernimmt alles. Aber auch als ein Teil von Verselbstständigung betrachten wir das.
Ja.
Ja. Also insofern, insgesamt kann man natürlich von dem Taschengeld nicht leben, denn dort, wo sie mehr bekommen, sind auch entsprechend die Mieten höher und die anderen Lebenshaltungskosten. Auf der anderen Seite ist es natürlich umgekehrt auch schwer zu sagen, wie viel ist das denn, was man nur zum Leben braucht und wann fängt es denn an, wirklich auch eine Erwerbstätigkeit zu werden? Denn die Grenze soll ja nach wie vor auch bestehen bleiben.
Mhm. Wir hatten es vorhin schon angesprochen, es gibt ja auch den Zivildienst. Eigentlich heißt er ja Kriegsersatz, ich weiß gar nicht, gilt diese Bezeichnung noch?
Ich kenne es als Zivildienst, nur.
Gut, es gibt auf jeden Fall die Pflicht jugendlicher Männer, mhm. Zur Armee zu gehen, wenn sie das nicht möchten, aus berechtigten Gründen, Kriegsdienstverweigerer sind, dann haben sie eben die Möglichkeit, Zivildienst zu machen. Mhm. Auch dort gibt es ja ein relativ großes Spektrum. Mhm. Die sozialen Berufe oder die sozialen Bereiche sind auch hier, sagen wir mal, eigentlich das klassische Bild des Zivildienstes. Ja. Aber es gibt auch ein großes Spektrum von anderen Möglichkeiten. Zivildienst ist jetzt immer im Rahmen der Zeitverkürzungen von dem normalen Wehrdienst auch entsprechend immer weniger geworden. Wie verhält sich der Zivildienst zu diesem freiwilligen sozialen Jahr? Wie sehen Sie das? Mhm. Also es ist ja in der Wahrnehmung etwas Ähnliches.
Der wesentliche Unterschied ist, der Zivildienst ist ein Pflichtdienst. Und das freiwillige soziale Jahr ist ein Freiwilligendienst. Das ist erstmal der ganz zentrale Unterschied. Das heißt nicht automatisch, dass in jedem Fall der Pflichtdienst das Schlechtere sein muss. Das ist nicht der Punkt. Sondern ich denke, es wirkt sich aus auf die Motivation. Ob ich etwas freiwillig mache oder ob ich es aus einer Verpflichtung heraus mache, die mir jemand oktroyiert. Das ist für mich der wesentliche Unterschied. Der Zivildienst, ich bin da nicht der Experte, deswegen auch alles unter Vorbehalt, was ich hier sage, hatte lange Zeit nicht den Anspruch der Bildungsmöglichkeiten, wie es das FSJ hat oder das FÖJ. In den letzten Jahren ist man auch dazu übergegangen, den Zivildienst als Lerndienst zu bezeichnen. Man hat auch versucht, entsprechende Maßnahmen da einzuziehen und es gab auch im Zivildienst schon immer verbindliche Bildungstage, die hießen da anders. Ich weiß gar nicht, wie die hießen, aber soweit ich das weiß, war das mehr eine Art Staatsbürgerkunde, als dass es vergleichbar gewesen wäre mit dem, was wir in den Seminaren im FSJ machen. Mhm. Und wir sind der Meinung, dass letztlich auch für diejenigen, mit denen die jungen Menschen dann arbeiten, es angenehmer ist, mit jemandem zu arbeiten, der das freiwillig macht, als jemand, der dazu wie auch immer gezwungen ist.
Mhm. Der Zivildienst steht ja auch ein wenig in der Kritik, dass er, und das hatten Sie ja auch eben beim FSJ schon angesprochen, dass das ein wichtiger Aspekt ist, dass er sozusagen Gefahr läuft, Leute in Bereichen einzusetzen mit diesem Pflichtdienst, wo halt ein normaler Arbeitsplatz im sozialen Bereich ersetzt wird oder zumindest eingeschränkt wird.
Ja, ja. Ich will überhaupt nicht bestreiten, dass es diese Gefahr natürlich im FSJ auch gibt.
Hm.
Wir haben im FSJ aber als eine wesentliche Aufgabe der Träger genau darauf zu achten. Dieser Anspruch der Arbeitsmarktneutralität, wie wir das nennen, der eigentlich sowohl für den Zivildienst wie auch für den Freiwilligendienst gelten sollte, wird nicht immer eingehalten, muss aber trotzdem aufrechterhalten werden, denn wenn wir ihn aufgeben, dann wäre dem Missbrauch Tür und Tor geöffnet.
Ja.
Ja, das ist das Dilemma. Wir bemühen uns darum, als Träger darauf zu achten. Oft sind die Grenzen auch schwimmend, muss man ganz klar sagen. Ja, wenn Sie also einen Freiwilligen im Krankenhaus einsetzen, wo ziehen Sie da die Grenze? Ja, was bestimmte Sachen ist es klar, dass nur der Pfleger macht oder die Schwester, weil sie dafür ausgebildet sind. Aber andere Sachen, wenn der Freiwillige nicht da wäre, müsste es ein Pfleger oder eine Schwester machen. Ja, mhm. Während es ganz klar bestimmte Sachen gibt im Bereich der Betreuung alter Menschen ein. Mit ihnen rauszugehen, was vorzulesen, was sonst vielleicht wegfallen würde. Das wäre ein typischer Bereich für das, was ein Freiwilliger oder eine Freiwillige machen kann. Ja?
Sozusagen mehr Zeit zu investieren, als es ein Hauptamtlicher, der im Wesentlichen ja von seinen Verpflichtungen geleitet ist. Also nicht, dass dort ordentlich auch Freiwilliges geleistet wird, aber das ist sozusagen eigentlich die Kernidee.
Ja, ja.
Sozusagen dem sozialen Prozess auch etwas hinzuzufügen,
was
ihm vielleicht sonst aus welchen Zwängen auch immer komplett fehlen würde.
Mhm. Nochmal zurück zum Zivildienst. Ich möchte auf keinen Fall irgendeinem Zivildienstleistenden hier zu nahe treten. Auch der kann seine Motivation da entwickeln, ja. Nur von der Struktur des Dienstes her und vom Ausgangspunkt ist es was diametral entgegengesetztes. Es gibt ja immer wieder auch in den Sommerlöchern die Rede von dem verpflichtenden Dienst für alle, interessanterweise dann für alle Männer, ja.
Ja.
Sowas lehnen wir total ab. Zum einen aus dem schon genannten Grund, dass wir davon uns nicht erwarten, dass da viel bei rauskommt, weil die Motivation dann nicht da wäre, der Lerneffekt wäre nicht da. Es ist ohnehin, das ist ein formales Argument, aber auch nicht zu unterschätzen, grundgesetzlich verboten in diesem Land aus historischen Erfahrungen. Und ich weise in dem Zusammenhang immer darauf hin, es gibt ein einziges Land auf der Welt, wo es einen Pflichtdienst gibt. Dieses Land ist Myanmar. Ob das nun unbedingt so als Vorbild für die Bundesrepublik dienen sollte, bezweifle ich dann auch. Ne?
Ja. Trotzdem lässt sich sicherlich nicht bestreiten, dass die Einführung des Zivildienstes und dann auch, sagen wir mal, in den 80er, 90er Jahren auch eine Popularisierung des Zivildienstes. Also lange Zeit hatte das ja auch ein gesellschaftliches Stigma, wenn man nicht zur Bundeswehr geht, dann ist man irgendwie kein richtiger Kerl, bla bla bla. Das hat sich ja dann komplett, vielleicht nicht vollständig gedreht, aber der Wind hat sich da ganz deutlich gedreht. Mittlerweile ist es vollständig gesellschaftlich akzeptiert. Geradezu wird es auch positiv begrüßt, dass es Zivildienstleistende gibt. Man hat nicht mehr diesen Malus, man hat nicht vielleicht unbedingt einen Bonus, aber ich denke, es gibt auch eine gewisse Anerkennung einer solchen
Auf jeden
Tätigkeit.
Fall.
Auch
Natürlich.
Wenn sie sozusagen nicht im eigentlichen Sinne freiwillig ist, wird es geschätzt, dass die Leute sagen, gut, Bundeswehr, das ist nicht so mein Ding. Ja, aber ich engagiere mich halt im sozialen Bereich, auch wenn es eigentlich eine Pflicht ist, es ist trotzdem natürlich auch eine Bereitschaft der Anerkennung.
Auf jeden
sozusagen.
Fall, ohne Zweifel. Meine Kritik richtet sich auch nicht gegen diese einzelnen Personen, die das machen. Meine Kritik richtet sich an die Struktur, dass es eben ein Pflichtdienst ist. Und mein Ideal, von dem wir aber sicherlich noch weit entfernt sind, wäre natürlich, dass man den Pflichtdienst abschafft. Wobei ich hier keine Aussage über die Notwendigkeit von einem Wehrdienst machen will. Das ist zwar verkoppelt, Aber dazu will ich jetzt hier nichts sagen, sondern dass man eben anstelle dieses Pflichtdienstes im zivilen Bereich eben die Freiwilligendienste so attraktiv macht, dass sie den Pflichtdienst, den Zivildienst als Pflichtdienst ersetzen können.
Darauf wollte ich nämlich eigentlich hinaus. Ich weiß nicht, wie die Dinge gehen. Derzeit ist in dem politischen Feld die Diskussion eröffnet, den Zivildienst und den Wehrdienst noch weiter zu verkürzen auf ein halbes Jahr, wo jetzt auch aus vielen Einrichtungen im sozialen Bereich schon die Signale kommen, dass das dadurch eine für sie kritische Größe erreichen würde, wo es dann eben auch keinen Sinn mehr macht, überhaupt noch die Ausbildung zu investieren, die eben notwendig ist, um bestimmte Tätigkeiten vorzunehmen. Das kann man sicherlich so und so sehen. Da kann man irgendwie auch sagen, vielleicht ist ja auch dieses Pflichtmodell dann eben für das soziale Engagement auch gar nicht das richtige Modell. Ob es nun generell in der Gesellschaft und damit auch in der Politik irgendwann mal dahin gehen wird, dass eben auch der Wehrdienst eine freiwillige Tätigkeit ist, vermag ich selber nicht zu sagen. Also es ist sicherlich auch etwas, was so am Horizont steht. Und stellt sich natürlich die Frage, wie sollte man Freiwilligendienste an sich flankieren, und da würde ich jetzt einfach mal so rein von der Gefühlsebene einfach den Zivildienst mit dazuzählen, auch wenn er eigentlich kein Freiwilligendienst ist, aber sagen wir mal das soziale Engagement, wo das im Vordergrund steht, Leute zu motivieren. Welche Anreize sollten gegeben werden, die heute so noch nicht gegeben werden? Oder welche werden vielleicht schon gegeben und sollten verstärkt werden? Also worauf sollte man sich konzentrieren? Was wäre wichtig für eine Freiwilligenbewegung, damit sie sich unterstützt fühlt von der Gesellschaft und von der Politik?
Zum einen das, was ich vorhin schon ausgeführt habe, deutlich zu machen, was habe ich eigentlich davon, wenn ich das mache? Was kommt für mich dabei raus am Ende? Ja? Was lerne ich dabei für mich selber und was kann ich für andere tun? Das finde ich ganz wichtig, denn ich glaube, das ist heute, es wird von vielen, auch die es ablehnen, immer noch so gesehen als irgendwie was Karitatives, und das in dieser Gesellschaft, die immer mehr an einem Nützlichkeitsdenken orientiert ist, immer weniger gefragt, ja. Und das müsste irgendwie schon deutlicher werden. Das kann man natürlich nur sehr begrenzt, oder ich bin da überhaupt sehr skeptisch, durch Appelle erreichen. Man muss den Leuten das auch konkret vor Augen führen, was es bringt. Das halte ich für das Wichtigste. Es gibt viele praktische Möglichkeiten natürlich, wie man es jetzt attraktiver machen kann, auch für Einsatzstellen, in dem den Einsatzstellen höhere Zuschüsse gezahlt werden, in dem der Bund die Sozialversicherung übernimmt, was weiß ich. Es gibt also viele dieser technischen Möglichkeiten auch nochmal. Aber für mich ist, wie gesagt, wichtig, denjenigen, die wir ansprechen wollen, den Zielgruppen, die wir erreichen wollen, zu vermitteln, was sie davon haben, ja. Denn nur darüber können wir sie nach meiner Überzeugung erreichen. Ja. Bedingt sicherlich auch eine Erhöhung des Taschengeldes, klar, auch das, aber das würde ich nicht in den Vordergrund stellen, weil die Freiwilligendienste werden sich nie vergleichen können mit einer Vollzeitbeschäftigung am ersten Arbeitsmarkt. Den Vergleich hätten wir schon immer verloren, das ist klar. Aber darüber kann es ein bisschen attraktiver gemacht werden, wenn man da noch was zugeben kann auch, ne? Das ist schon klar. Das sind so die Punkte, die mir jetzt im Moment spontan auch dazu einfallen.
Es ist natürlich auch eine Frage, wie die gesellschaftliche Diskussion an der Stelle läuft. Insbesondere mit dem doch relativ krassen Gegenmodell des Wirtschaftslebens.
Genau.
Wo es halt, nicht wahr, zur Sicherung der Existenz beziehungsweise auch dem Anstreben von Karrieren geht, wo natürlich ganz andere Gewinnspannen dort möglich sind mit derselben Arbeitsaufwand. Diese Vorteile herauszuarbeiten, ich frage mich halt immer, wie man diese gesellschaftliche Diskussion effektiv führen kann, um Freiwilligendienste da voranzubringen. Also sagen wir mal so etwas wie, dass auch Werte sich erarbeitet werden können, die dann später im wirtschaftlichen Leben auch eine Rolle spielen. Sagen wir mal soziale Kompetenz. Sind das so Faktoren?
Das sind persönliche und soziale Kompetenzen sind sicherlich wesentliche Faktoren. Aber Sie sprechen einen ganz zentralen Knackpunkt an. Wenn auf der einen Seite nur der Erfolg im Vordergrund steht, und zwar der wirtschaftliche Erfolg, und zwar möglichst schnell, bis Mitte 20 promoviert zu haben und die Welt steht offen, ja, dann ist es ganz, ganz schwer, dem ein anderes Modell entgegenzuhalten und zu sagen, bitte engagiert euch doch. Das kommt nicht zusammen, ja. Also deutlicher wird das teilweise auch noch in anderen Ländern, wobei ich jetzt gar nicht sagen will, dass es in Deutschland so ausgeprägt und so toll ist. Wir hatten vor einigen Jahren, als wir versuchten, den internationalen Austausch im Bereich der Freiwilligendienste voranzubringen, die Erfahrung gemacht, dass man uns beispielsweise aus Frankreich sagte, das ist hier gar nicht in der Optik. Also hier kommt es darauf an, möglichst schnell seinen Abschluss auch zu kriegen, um ins Berufsleben einzutreten. Das ist ein beliebiges Beispiel, jetzt ein zufälliges Beispiel. Ich will das nicht auf alle beziehen und es wird sicherlich auch in Frankreich andere Perspektiven geben und andere Leute geben, aber daran haben wir das ganz deutlich gemerkt. Ja. Und andererseits ist es so, dass gerade von der EU seit einigen Jahren dieser Aspekt des informellen Lernens, der unter anderem über die Freiwilligendienste sehr stark erfolgt, viel stärker in den Vordergrund gestellt wird, als das in der nationalen Bildungsdiskussion in Deutschland der Fall ist. Ja, so da gibt es also auch gegenläufige Tendenzen. Aber Sie haben den zentralen Knackpunkt angesprochen. Wir werden mit Appellen an das gute Gewissen oder an das schlechte Gewissen, je nachdem wie man sieht, sicherlich nicht den großen Durchbruch erreichen können. Also um eine wie manche sagen, Kultur von Freiwilligkeit erreichen zu können, müsste auch im Bereich des ersten Arbeitsmarktes und des Wirtschaftslebens ein Umdenken meiner Ansicht nach einsetzen. Es gab ja einige Ansätze anlässlich der noch nicht ganz überwundenen Wirtschaftskrise dazu. Ich bin da eher skeptisch, inwieweit die sich durchsetzen werden.
So Ideen wie das Ableisten eines freiwilligen sozialen Jahres jetzt eine Einstellungsvoraussetzung, Begünstigung darstellt, denken Sie in so eine Richtung?
Wäre vielleicht eine Möglichkeit, klar. Also es gibt auch heute schon Firmen, die darauf achten, die nicht nur auf die Schulnoten achten, sondern darauf achten, was ist daneben noch gelaufen. Ja?
Ja.
Ja. Da haben wir wieder das Problem, aber wenn man das wieder verbindlich macht, dann haben wir wieder das Problem, dass die Grenze zum, ich will nicht sagen Zwang, aber zum...
Aber das wäre natürlich interessant zu sehen, gibt es Tendenzen in der Wirtschaft, zumindest in einzelnen Feldern, wo eben das auch so konkret bewertet wird, dass jemand sagt, du hast irgendwie in einem sozialen, kulturellen Feld dich irgendwie eine bestimmte Zeit lang engagiert. Das hat ja einerseits konkrete Kompetenz in dem jeweiligen Bereich gebracht, sagen wir mal generell eine soziale Kompetenz gemacht, aber es ist ja auch sozusagen ein Dokument einer anderen Einstellung gegenüber der Gesellschaft und damit ja auch, interpretiere das jetzt mal ganz frei, sagen wir mal, auch ein Kooperationswille, der sich dort zeigt mit den Mitmenschen, der dann auch in einem Business, in einem knallharten Businessleben, wo es darum ja geht, in einem Team zu arbeiten, in einer Gruppe zu arbeiten, sich ja auch dann genauso auch positiv äußern könnte.
Auf jeden Fall. Sowas gibt's schon. Es gibt solche Firmen.
Arbeiten Sie mit denen vielleicht auch zusammen? Ist das
bisher nicht gezielt, nein. Bisher nicht gezielt. Kann man so nicht sagen, nein.
Wäre vielleicht auch mal eine interessante Allianz.
Ja gut, es wäre dann wieder das Problem, dass wir da wieder die Gefahr der Funktionalisierung sehen. Ne? Also, dass dann wieder jemand das macht, er will das nachher haben. Wir drehen uns da in einem Kreis, ja? Wir kommen da letztlich nicht drum herum. Der Knackpunkt ist der, wir haben hier das sogenannte knallharte Wirtschaftsleben. Wir haben dort das soziale Engagement, wo wir auf die Freiwilligkeit hoffen und an die Freiwilligkeit appellieren. Und beides schneidet sich irgendwo, ja? Wir werden deswegen immer nur eine bestimmte Anzahl von Menschen erreichen können.
Ja? Ist es denn, das freiwillige soziale Jahr wendet sich jetzt an Leute bis 27. Ja. Also an Jugendliche.
Ja.
Fängt früh an, 27, danach ist der Zug abgefahren. Warum zieht man da eigentlich eine Grenze? Warum kann ein freiwilliges soziales Engagement nicht auch zu einem späteren Zeitpunkt stattfinden? Sagen wir mal, dass jemand einfach auch bewusst eine Auszeit nehmen will aus seinem Job. Mhm. An der Stelle wäre ja auch sozusagen die Kooperation der Firma gefragt, so nach dem Motto, ich will jetzt mal ein Jahr was anderes machen. Mhm. Ja, ich will einfach mal in einen ganz anderen Bereich gehen und ich mache jetzt ein freiwilliges Jahr und werde vielleicht auch durch meine Firma dadurch unterstützt. Einerseits dadurch, dass man einfach den Job behält, ja, sozusagen eine feste Zusage bekommt, aber gegebenenfalls auch finanziell da noch mit gestützt wird. Mhm. Einfach auch in der Erwartung, dass diese Auszeit für den Mitarbeiter was Gutes ist. Mhm. Solche Modelle schon mal bekannt geworden?
Ich muss an das Modell der Elternzeit denken. Und wenn Sie sich angucken, wie wenige und aus welchen Bereichen Leute, das Männer vor allen Dingen, das da in Anspruch nehmen, also wie wenige Männer das da in Anspruch nehmen, ja, dann halte ich es für umso schwieriger, das noch auf so einen vergleichsweise abstrakten Bereich. Im Fall der Elternzeit habe ich mit meinem eigenen Kind zu tun, ja. Ja, wofür ich natürlich schon bereit bin, was zu opfern. Aber in dem anderen Fall ist es ja nochmal ein Abstraktum, ja. Zunächst. Ja. Und ich halte so ein Modell nicht für wirklich zukunftsorientiert. Aber um auf Ihre Ausgangsfrage zu kommen, es gibt durchaus Ansätze, auch für Erwachsene Freiwilligendienste anzubieten. Es gab Modellprogramme des Bundes und gibt es auch noch in den vergangenen Jahren. Es gab das Modellprogramm Generationsübergreifende Freiwilligendienste. Das war von 15 bis Ultimo. Mhm. Wurde von 50 in 50 Projekten umgesetzt. In der Regel auch sehr erfolgreich. Man war allerdings dort von den Vorgaben, die vom Modellgeber, vom Bund gemacht wurden, etwas idealistisch. Man ging zunächst davon aus, dass die Leute bereit wären, teilweise ja neben ihrer regulären Arbeitszeit 20 Stunden in der Woche noch freiwillig zu arbeiten. Das war absolut illusorisch und haben auch nur die wenigsten gemacht. Man ist dann später dann zurückgegangen, hat das gesplittet auf 10 und 5 Stunden pro Woche. Da sind die Grenzen natürlich zum Ehrenamt fließend gewesen, ja. Mhm. Und aus meiner Sicht ist ein Freiwilligendienst dadurch durch das höhere Maß an Verbindlichkeit definiert gegenüber dem Ehrenamt und auch dadurch, dass er erstmal für eine begrenzte Zeit geleistet wird. Ja, das Ehrenamt kann ich ja mein Leben lang leisten, ja. Spricht auch gar nichts gegen, ist auch gar nicht schlechter oder besser als ein Freiwilligendienst, aber ist halt was anderes, ja. Und aus meiner Sicht wurde der Begriff Freiwilligendienst dann, den es bis dahin nur für die Jugendfreiwilligendienste gab, vereinnahmt für eine andere Sache. Der Hintergrund ist letztlich der, man macht sich Gedanken, wie man den zukünftigen Pflegenotstand irgendwie beheben kann, ja. Wir haben immer weniger Personal da, es gibt immer mehr alte Menschen. Und damit auch mehr kranke Menschen, ja. Und da muss man irgendwas sich überlegen, wie man damit umgehen will. Und da war das natürlich ein Ansatzpunkt, der ist auch nicht gescheitert. Es gibt im Moment ein Nachfolgeprojekt, das heißt Freiwilligendienste aller Generationen. Da gibt es in einzelnen Orten und Ländern sogenannte Leuchtturmprojekte, die auch, soweit ich das weiß, ganz erfolgreich sind. Man muss immer gucken, wenn die Projekte zu Ende sind. Das heißt, auch eine gewisse Förderung ausläuft. Die weit hatte sich dann verstetigt, ja. In der Regel, alle Projekte, die ich kenne, sind erfolgreich gewesen. Ja. Zum Schwur kommt es aber danach. Ja, nicht solange die Projektlaufzeit ist. Und da muss man gucken. Und ich denke mal, da wird es im Sinne einer Freiwilligkeit für Leute im Berufsleben an sehr enge Grenzen stoßen.
Zum Ende wollte ich noch mal den internationalen Aspekt aufgreifen, nicht den des internationalen Bundes, sondern, wir hatten ja auch schon erwähnt, auch auf europäischer Ebene gibt es Überlegungen. Es gibt ja auch so Dinge wie einen europäischen Freiwilligendienst. Mhm. Können Sie da vielleicht nochmal ein paar Programme, also spielt es auch eine Rolle im Kontext von FSJ? Also
ja, gibt
es auch
Fall.
Die Möglichkeit, im Ausland einen Dienst abzuleisten?
Ja, es gibt zum einen die Möglichkeit, im Rahmen des FSJ oder des FÖJ einen Auslandsdienst abzuleisten. Da sind die Konditionen ein wenig anders. Die Förderung ist ein bisschen höher, also zurzeit bei 92 statt 72 Euro pro Teilnehmer und Monat. Die Möglichkeit gibt es schon lange, seit den 90er Jahren, wurde aber zunächst nur sehr begrenzt angenommen, weil wir das Problem haben, dass wir von den ausländischen Einsatzstellen nicht die Mittel bekamen, wie wir sie in Deutschland bekommen. Was nicht zuletzt damit zusammenhing, dass die hohen Kosten für die Sozialversicherung selbst im europäischen Ausland so nicht anfielen oder dort nicht anfallen und deswegen auch nicht übertragen wurden auf uns. Sodass diese Programme nur sehr zögerlich angenommen werden konnten. Ne? Wir konnten es einfach nicht finanzieren. Wir haben massenweise gerade als internationaler Bund, jetzt komme ich doch wieder auf meinen Verband, wahnsinnig viele Bewerbungen und konnten die nicht bedienen. Ja? Wir hatten einzelne Plätze, 10, 20 Plätze im Jahr, das ist nichts. Ja? Wir hatten, das war 10 bis 20-fach überzeichnet, die Anfrage. Mhm. Wir haben dann als IB irgendwann mal angefangen, ein eigenes Programm aufzubauen dafür. Natürlich dann mit Selbstkostenbeteiligung. Und die waren viele überwiegend bereit dazu.
Ja.
Man muss dazu sagen, es sind überwiegend junge Leute mit einer formal höheren Bildung, also Abiturienten auf Deutsch und Abiturientinnen, wo meistens auch gehobene Mittelschicht dahinter steht, die das auch finanzieren kann. Ja. Das waren dann Beiträge auch in Höhe von mehreren tausend Euro. Ne?
Und je nachdem, dann wahrscheinlich aber auch dieser Weiterbildungsaspekt nochmal sehr viel höher
genau.
ist, nicht wahr?
Da war Sprache lernen, genau. Anderes Land kennenlernen, das war der zentrale Aspekt dabei. Ne? Dann, wie Sie schon ansprachen, gibt es auch seit der zweiten Hälfte der 90er Jahre den Europäischen Freiwilligendienst, der von der EU-Kommission ins Leben gerufen wurde und auch von dort gefördert wird, auch nicht schlecht gefördert wird. Ich frage mich bitte nicht nach Zahlen jetzt, aber das sah schon anders aus. Der Knackpunkt da war, dass das ein wahnsinniges bürokratisches Monstrum war, was man an Anträgen schreiben musste. Man musste das außerdem auch kompatibel machen mit den jeweiligen anderen Ländern. Es sollte auch nicht so sein, dass beispielsweise aus Deutschland, da wollen sehr viele raus in andere Länder, aber es wollten nicht so viele nach Deutschland. Das war auch ein Problem. Ja. Und es gibt dann Fälle, die wir erlebt haben, dass wir 14 Tage vor der Deadline die Nachricht bekamen aus dem Ausland, ja, tut uns leid, wir haben kein Geld mehr, der kann leider nicht kommen. Dann stehen wir als Träger doof da, denn der Freiwillige, der identifiziert das mit uns und nicht mit irgendeiner Behörde in Brüssel oder in Spanien oder in einem anderen Land, ja. Sodass wir da auch ein bisschen zurückgerudert sind. Das heißt, wir arbeiten da nach wie vor mit, aber es steht nicht im Mittelpunkt. Es hat ja seit Anfang 2008 über das BMZ, das Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung, das Programm Weltwärts gegeben. Das ist sehr komfortabel finanziert im Vergleich zu den 92 Euro im FSJ-Programm. Sind es dort, ich glaube, 580, woraus aber sehr viel mehr finanziert werden muss. Mhm. Und wir haben dort das Problem, dass wir keine verbindlichen Eigenbeiträge einnehmen dürfen. Wir dürfen, wenn der Freiwillige das will, Spenden einnehmen, bis zu einer maximalen Höhe von 1800 Euro im Jahr. Mhm. Und wenn Sie sich dann angucken, wo aber die Einsatzstellen sind, in dem Weltwärtsprogramm schwerpunktmäßig Lateinamerika, Afrika, Asien und dort die Lebenshaltungskosten teilweise sehr hoch sind, dann wird es auch wieder schwierig, denn von den Einsatzstellen dort haben wir überhaupt nichts zu erwarten. Im Gegenteil, von den 580 sollte noch was an die Einsatzstelle gegeben werden.
Klar.
Ja. Sodass dieses Programm, was jetzt auf den ersten Blick sehr komfortabel finanziert erscheint, für uns wieder einen Engpass bedeutet.
Und wir, das Programm noch?
Ja, natürlich. Mhm. Es war zunächst auf 3 Jahre angelegt. Wir sind jetzt, glaube ich, im dritten Jahr, es begann, oder im zweiten Jahr. Na, wir akquirieren im Moment fürs dritte Jahr. Das wird sicherlich auch noch das dritte Jahr laufen, denke ich, um Vertrauensschutz aufrechtzuerhalten. Die FDP, die ja inzwischen das Ministerium besetzt mit ihrem Minister, war da sehr kritisch in ihrer Oppositionszeit. Mir ist bisher nicht bekannt, wie sie sich dann weiter dazu verhalten werden, ob das auslaufen soll. Hintergrund für dieses Programm war auch ganz klar weniger der Entwicklungshilfeaspekt. Also es wurde ganz klar gesagt vom Ministerium, das soll keine Entwicklungshilfe leid sein, weil es waren ja keine Fachkräfte. Es sind ja nach wie vor Laien.
Freiwillige.
Ja? Ja. Freiwillige, die keine Ausbildung haben in der Regel. Sondern der Hintergrund war, dass die, wenn die zurückkommen, hier berichten von ihren Erfahrungen und die Optik hier weiten für die Probleme der dritten Welt. Das war der eigentliche Hintergrund. Mhm. Ja, was auch Sinn macht. Das finde ich auch gar nicht irgendwie problematisch oder zu kritisieren. Sehr problematisch finden wir als Träger die Initiative des Auswärtigen Amtes seit Anfang diesen Jahres, kulturweit. Ein Programm, was sich etabliert hat, alleine aus staatlicher Initiative, ohne Beteiligung der bisherigen Träger, nur mit Beteiligung der UNESCO, der Deutschen UNESCO-Kommission, und was eben fast nur über die deutschen Botschaften oder über die GTZ oder sonstige quasi staatliche Organisationen läuft. Ausdrücklich auch orientiert auf Leute mit Abitur. Das ist bei Weltwärts nicht der Fall. Weltwärts hätte auch gerne Leute mit anderen Bildungsabschlüssen, ist de facto nur kaum erreichbar, weil allein schon an der Sprache scheitern viele, ja, die Blockade ist einfach zu hoch.
Ja.
Wir haben bei Weltwärts auch noch ein anderes Problem. Dort wurden die Träger eigentlich weitgehend einbezogen vom BMZ. Das muss man wirklich lobend hervorheben. Im Nachhinein hat sich dann ein bisschen anders entwickelt, aber das will ich gar nicht so stark kritisieren. Wir haben da ein anderes Problem. Als einer der Entsenderorganisationen, heißt es dort, fungiert die nicht GTZ, jetzt komme ich nicht drauf, eine andere Entwicklungsgesellschaft.
Ich kenne auch nur die GTZ.
Nein, jetzt komme ich nicht drauf. Oh, das ist mir jetzt aber sehr peinlich. jedenfalls eine quasi staatliche,
ja,
die diese Zusatzfinanzierung, die wir leisten müssen, vom Staat, vom Ministerium bekommt. Ja, das heißt, wir haben da einen Konkurrenten sitzen, einen Mitbewerber sitzen, der vom Staat finanziert wird und auch entsprechend hohe Anzahlen von Leuten akquirieren kann und entsenden kann.
Mhm.
Und das ist nochmal ein Strukturproblem, was wir sehen.
Das heißt, man kann zusammenfassen, der ganze Auslandsbereich ist zwar sehr gefragt, aber ja, organisatorisch, finanziell sehr schwierig,
genau,
sehr komplex.
Ja.
Was vielleicht so jetzt mal zum Abschluss, was steht an? Was sind so die Aufgaben, sowohl in der politischen Arbeit, aber vielleicht auch so in der gesellschaftlichen Arbeit, was so die Gesellschaft auch verstehen soll?
Ja, was als nächstes ansteht, und wir hoffen da sehr, dass ein Teil der Mittel, die bisher im Zivildienst waren, aufgrund der Verkürzung des Zivildienstes in die Freiwilligendienste übertragen werden. Das wäre ein wichtiges politisches Signal, natürlich auch ein ganz finanzielles, ist ohne Zweifel so, dass mehr Plätze als bisher gefördert werden können, dass wir mehr Jugendliche erreichen können, dass wir eine abgestimmte Öffentlichkeitsarbeit machen, abgestimmt zwischen den Trägern und der Bundesregierung und den Ländern, um mehr Jugendliche zu erreichen. Diese Öffentlichkeitsarbeit muss ganz wesentlich beinhalten, was ich immer wieder betont habe, den Jugendlichen deutlich zu machen, was sie davon haben.
Arbeiten Sie da auch mit den Schulen zusammen?
Ja, na, ja, das tun wir auch jetzt schon, klar, ja, natürlich. Ne? Mhm. Um eben einerseits die gesellschaftlichen Erfordernisse befriedigen zu können nach der sozialen Tätigkeit und zum anderen auch den Jugendlichen das bieten und vermitteln zu können, was notwendig ist, und um auch einen Teil des Bildungsnotstandes vielleicht damit beheben zu können, perspektivisch.
Und welche Botschaft muss man den Jugendlichen senden, um sich für das FSJ zu erwärmen?
Ich würde mich jetzt wiederholen. Die Botschaft wäre, versuch es einfach, mach es, und du wirst dann erfahren, oder ihr werdet dann erfahren, dass es andere Möglichkeiten gibt zu lernen, als ihr die aus der Schule gewohnt seid, nämlich durch die Praxis, und dass ihr von Leuten begleitet werdet dabei, die ein Interesse haben, dass ihr dabei bleibt und die euch das auch vermitteln wollen.
Ja, Herr Brombach, es war ein tolles Gespräch. Vielen Dank für die Ausführungen
zum FSJ
und auch anderen Freiwilligendiensten. Und Gedanken auch generell über das freiwillige Engagement, sicherlich ein wichtiger Teil in unserem gesellschaftlichen Zusammenleben. Und damit beende ich die 24. Ausgabe von Die Gesellschafter. Vielen Dank, und vielen Dank auch fürs Zuhören. Und wir sehen wie auch immer die Kommentare im Blog unter diegesellschafter.de, diegesellschafter.de. Podcast ist auch ein Überblick über die bisher in diesem Jahr gelaufenen Sendungen. Das ist die letzte Sendung im Jahre 2009, und wir hoffen, es geht bald weiter. Ich sage Tschüss und bis bald bei Die Gesellschafter.